Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Und dazu begrüßt sie Claudia Hennen. Wir schauen heute in dieser Sendung auf die Energiesicherheit in verschiedenen Bundesländern und Regionen. Zuerst geht der Blick in die Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern nach Schwerin. Hier wird seit Wochen die kritische Infrastruktur auf Gas- und Strommangel hin überprüft. Und in Bayern geht anscheinend nichts mehr ohne Atomkraft. Warum Ministerpräsident Söder daran festhält und wie es um die erneuerbaren Energien bestellt ist, auch das ist Thema gleich bei Deutschland heute. Außerdem, keine Panik auf dem Land, wie sich Franken unabhängig vom russischen Gas machen will. Auch in der Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern weiß niemand, ob der Winter mit einem Gasmangel, einem längeren Stromausfall oder im schlimmsten Fall mit beidem gleichzeitig einhergehen wird. Da diese Szenarien derzeit so wahrscheinlich wie nie zuvor sind, bereitet sich die Stadt Schwerin vor. Seit 3 Wochen befasst sich der Zivil- und Katastrophenschutz mit der Frage, wie gut die kritische Infrastruktur auf Ausfälle bei Gas, Strom oder gar Trinkwasser vorbereitet ist. Das beginnt bei Apotheken und Kliniken, geht über Lebensmittelmärkte, Schulen und Geldautomaten und endet noch lange nicht bei Krematorien und Tankstellen.
Solange Hochspannungsleitungen diesen summenden Ton von sich geben, ist das ein gutes Zeichen. Noch besser ist es, wenn Strom ungestört und in ausreichender Menge aus der Steckdose kommt, egal wann und wo in Schwerin er gebraucht wird. Dass dies derzeit längst nicht mehr selbstverständlich ist, das wissen die 95.000 Einwohner der Landeshauptstadt und das weiß auch dieser junge Kollege von der Berufsfeuerwehr Schwerin.
Mein Name ist Florian Schneider, ich bin Sachbearbeiter bei der Feuerwehr und aktuell in der Arbeitsgruppe Kritis. Kritis ist ein Begriff, den mal das Bundesamt für Bevölkerung und Zivilhilfe geschaffen hat, nennt sich kritische Infrastruktur.
An der Stirnseite des Kritis-Stabsraumes in der Feuerwehrhauptwache kleben jede Menge bunter Zettel. Auf grün Vermerke wie Kliniken in Klammern Helios, Apotheken oder SAS Abfallentsorgung Schwerin. Auf gelb Großküchen zur Heimbelieferung, Bibliotheken, Archive, Krematorium, Telekommunikation. Auf pinkfarbenen Zetteln steht zum Beispiel Jugendherberge, Wärme, Fragezeichen. Stadtwerke haben Benzin und nochmal Datenabfrage Feuerwehr KTS steht für Katastrophenschutz. Wer dahinter ein Ordnungssystem erkennt, weiß mehr als die Kritis-Arbeitsgruppe. Florian Schneider jedenfalls sagt:
Also die Farben sind einfach dem geschuldet, dass irgendwann das Grün alle war und dann haben wir mit Gelb weitergemacht. Aber grundsätzlich ist das, was Sie dort an der Wand sehen, mal eine Zusammenfassung, was wir erstmal so innerhalb der Arbeitsgruppe als kritische Infrastruktur gesehen haben und wir jetzt im aktuellen Status abfragen, wie weit Sie sich auf solche Lagen vorbereitet haben.
Zu Gast im Stadthaus, dem Sitz der Schweriner Stadtverwaltung und von Oberbürgermeister Rico Badenschier. Erstes Krisenszenario, was kann es für Schwerin bedeuten, wenn es ab Herbst, Winter zu wenig Gas in Deutschland gibt? Schwerins Gebäude sind an das Fernwärmenetz angeschlossen und werden von den kommunalen Stadtwerken zentral beheizt. Seit Jahr und Tag verbrennen die Stadtwerke dafür russisches Erdgas aus der Ostsee-Pipeline Nord Stream 1. Ob und wie viel russisches Gas im kommenden Herbst und Winter nach Schwerin kommen, völlig unklar, sagt Oberbürgermeister Badenschier. Doch die Stadtwerke kümmern sich um mögliche Alternativen wie Erdwärme. 10% des Gesamtbedarfs in Schwerin wären darüber möglich, so Badenschier.
Unsere Gaskraftwerke können darüber hinaus auch Heizöl verarbeiten. Und Heizöl, da sind die Lieferketten zwar auch nicht unkompliziert, aber da ist die Lieferung jedenfalls nicht so kritisch und vor allen Dingen nicht so abhängig von Russland wie beim Gas, sodass wir hier sagen können, dass die Fernwärmeversorgung nicht hier gefährdet ist in Schwerin.
Doch was, wenn nicht genügend Öl aus Saudi-Arabien in Schwerin ankommt? Was, wenn die Leute frieren und alle gleichzeitig ihre elektrisch betriebenen Heizlüfter, Ölradiatoren und Infrarotheizungen laufen lassen?
Dann wird das Stromnetz das nicht schaffen. Und dann kann es zu einem Stromausfall kommen, der durchaus nicht in Stunden, sondern eher in Tagen, wenn nicht gar Wochen zu beheben ist. Und dann kommen wir in ein Katastrophenszenario. Und dieses Szenario, das denken wir zurzeit in unserem Amt für Katastrophenschutz, also dafür auch die Schreiben an die kritische Infrastruktur, damit wir dafür gewappnet sind.
So ganz genau kann man es nicht sagen. Es sind natürlich auch
zurück in der Hauptwache der Schweriner Berufsfeuerwehr.
Die sich mal auftun und mal nicht. Einen Moment.
Achtung, Alarmeinsatz für Löschfahrzeug 1.
Das passiert ab und zu,
sagt Nanne Schumann, die stellvertretende Leiterin des Bereiches Zivil- und Katastrophenschutz. Was möglichst nicht passieren soll, worauf Sie und Ihre Kollegen von der Arbeitsgruppe Kritis sich aber vorbereiten, die Suche nach Räumlichkeiten für Wärmehallen und der Betrieb von sogenannten Leuchttürmen in der Stadt bei stromloser Dunkelheit. Doch vor allem müssen sich all diejenigen Einrichtungen auf einen Notbetrieb vorbereiten, die zur kritischen Infrastruktur zählen. Und ein möglicher künftiger Krisenstab der Stadt müsse auf einen Blick wissen, wie der aktuelle Stand sei, sagt Florian Schneider, der gerade an dem Lagebild arbeitet.
Diesem Schreiben, das hier verschickt wurde an die Schweriner Unternehmen, wird auf eine Internetseite verwiesen, schwerin.de/kritis. Wo es einen Online-Fragebogen gibt, den die Betriebe ausfüllen sollen, wo dann zum Beispiel gefragt wird, ist ein Gasanschluss vorhanden, ist ein Fernwärmeanschluss vorhanden, und dann gibt es einen Krisenplan, wenn kein Strom mehr da ist, wenn kein Gas mehr da ist, kann die Wärme irgendwie anderweitig erzeugt werden und was können für Probleme in Ihrem Betrieb auftreten, wenn es kein Strom, kein Gas, keine Wärme mehr gibt?
Erste Rückmeldungen sind bei der Kritis-Arbeitsgruppe eingegangen, darunter von einem Schweriner Ärztehaus. Das schrieb, man sei vorbereitet und hoffe, im Fall von Gasmangellage oder Stromblackout wenigstens noch an den nötigen Dieseltreibstoff für das Notstromaggregat zu kommen.
Wie sich Schwerin auf Gasmangel und Stromblackout vorbereitet, hat uns Landeskorrespondentin Silke Hasselmann erklärt. Seit Wochen diskutiert Deutschland über Atomkraft. Sollen die drei verbliebenen Meiler weiter betrieben, ihr Betrieb gestreckt, oder sollen sie wie vorgesehen zum Jahresende abgeschaltet werden? Die Regierung will ihre Entscheidung darüber von einem weiteren Stresstest für das Stromnetz abhängig machen. Darauf will Bayern nicht warten. Ministerpräsident Markus Söder fordert, dass das Kernkraftwerk Isar 2 über das Jahresende hinausläuft. Heute hat er zusammen mit CDU-Fraktionschef Friedrich Merz und mit Umweltminister Thorsten Glauber und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger das AKW bei Landshut besucht. Frage an Michael Watzke, unseren Bayern-Korrespondenten. Warum scheint plötzlich für Bayern die Energiesicherheit komplett an der Atomkraft zu hängen?
Weil in Bayern die Angst vor einem Winter mit Stromnot umgeht. Das hat verschiedene Gründe. Ich will mal drei nennen. Zum einen ist der Strommix in Bayern schon immer ungünstig gewesen. Jetzt, seit Putin in der Ukraine einmarschiert, ist es ja noch ungünstiger. Bayern hat sehr viel Strom aus Atomkraft gewonnen. 2020 war das etwa ein Viertel. Ende des Jahres fällt das letzte Atomkraftwerk raus, da fehlt also Strom. Wo soll der herkommen? In Bayern ist viel Strom, der grundlastfähig ist, durch Gas erzeugt worden, weil man gedacht hat, das Gas ist ja da. Jetzt ist es nicht da, das nächste Problem für Bayern. Außerdem hat Bayern nicht viel Windenergie, sondern vor allem Solarenergie. Das ist im Winter ein Problem, da sind die Strommengen nicht so groß. Und Bayern hat einen unglaublich großen Verbrauch an Strom. Man muss nur mal einen einzigen Standort, einen Chemiestandort nehmen, das Chemiedreieck bei Burghausen im Süden Bayerns. Dort werden ungefähr 1% der gesamten Strommenge in Deutschland verbraucht. Und ein großer Teil dieses Stroms wiederum wird aus Gas erzeugt. All das deutet auf ein großes Problem hin. Bayern hat nicht vorgesorgt. Bayern hat weder Energieformen gefördert, die jetzt helfen könnten, noch hat es Leitungen gebaut, die den Strom aus dem Osten oder dem Norden nach Bayern bringen könnten. Also da gibt es manche, die schon von einer möglichen drohenden Deindustrialisierung Bayerns sprechen. Und deshalb jetzt der Aufschlag der CSU oder der Staatsregierung in Bayern vor dem Atomkraftwerk in Landshut.
Es geht ja nicht nur um Isar 2, auch das Kernkraftwerk Gundremmingen im schwäbischen Kreis Günzburg, das im vergangenen Dezember abgeschaltet wurde. Das müsse auch wieder ans Netz, sagt Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Ein Gutachten des TÜV Süd belegt, dass ein Weiterbetrieb des AKW oder der AKW einwandfrei möglich sei. Aber genau um dieses Gutachten gibt es ja jetzt Ärger.
Ja, weil die Opposition in Bayern gesagt hat, der TÜV Süd ist nicht die richtige Stelle, um die Sicherheit und den Weiterbetrieb des Kernkraftwerks Isar 2 zu belegen oder zu begutachten. Denn der TÜV Süd hat sozusagen zwei Hüte auf. Denn er verdient auch viel Geld mit dem Betrieb und mit der Überwachung des Atomkraftwerks bisher. Da habe die bayerische Staatsregierung eben das Unternehmen oder die Prüforganisation beauftragt, die für sie am günstigsten gewesen sei. Das stimmt. Andererseits muss man sagen, nach allem, was man sagen kann, ist das Gutachten nicht so schlampig gemacht, dass die Ergebnisse dort drin nicht zählen würden. Das Kernkraftwerk Isar 2 ist eines der sichersten in der Zeit seines Betriebs gewesen und übrigens auch eines der Atomkraftwerke, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit mit der höchsten produzierten Strommenge. Wenn es jetzt abgeschaltet wird, dann ist das für Bayern ein Problem. Der Weiterbetrieb, so sagen viele Fachleute, unter anderem auch die Betreiber, ist möglich, wenn man denn rechtzeitig die Entscheidung trifft.
Interessant ist ja auch die Kehrtwende der bayerischen Grünen. Im Münchner Stadtrat haben die ja für eine Verlängerung von Isar 2 gestimmt. Wie reagiert denn die Basis der Partei darauf?
Verschnupft natürlich. Also man muss sagen, die bayerischen Grünen haben nicht gesagt, wir wollen das Atomkraftwerk weiter betreiben. Sie haben gesagt, wenn der Stresstest sagt, dass es notwendig ist, dann werden wir uns dem nicht verschließen. Aber an der Basis kommt das anders an. Ich habe gestern mit einer grünen Wählerin und einer Ladenbetreiberin in Haidhausen gesprochen. Die hat an ihrem Laden ein Atomkraft-Nein-Danke-Aufkleber seit Jahren kleben. Und sie hat gesagt, wenn es denn wirklich so kommt und die Grünen werden dem Weiterbetrieb von Isar 2 zustimmen, dann steht bei ihr auf dem Aufkleber nicht mehr Atomkraft, nein, danke, sondern Grüne, nein, danke. Da habe sie auch Alternativen wie die ÖDP, die weiterhin gegen die Atomkraft sei. Aber man muss auch sagen, die bayerischen Grünen schauen einfach der Realität ins Auge. Gerade München ist eine Stadt, die stark abhängig ist von Gas. Hier wird nämlich nicht nur viel mit Gas geheizt, sondern auch Fernwärme mit Gas erzeugt. Insofern muss man sich was überlegen, denn man kann in Zukunft Gas zur Stromerzeugung in Bayern sich nicht mehr leisten. Und dann kommt eben das Atomkraftwerk Isar 2 wieder ins Spiel.
Was ist denn mit den erneuerbaren Energien? Sind die jetzt nur noch Thema bei der Opposition?
Naja, die bayerische Staatsregierung hat schon den Eindruck erwecken wollen, dass man bei der Windkraft sich leicht bewegt, dass man so in Richtung dieses 2%-Ziels, das Habeck ausgerufen hat, auch geht, indem man diese 10H-Initiative, also das heißt, ein Windkraftwerk oder ein Windrad in Bayern muss mindestens 10-mal so weit von der nächsten Wohnbebauung entfernt sein, wie es hoch ist, also 100 Meter Windrad, 1000 Meter von der nächsten Ortschaft, das hat man aufgeweicht, aber die Regel gilt immer noch grundsätzlich und die Frage ist, ob mit den Änderungen, die da bis jetzt gemacht wurden, dann genügend Windenergie in der nächsten Zeit erzeugt werden kann. Bayern hat ein Energieproblem. Die CSU ist dafür verantwortlich, weil sie seit Seehofer diese Energiewende verschlafen hat. Und das rächt sich jetzt.
Bayern und die Atomkraft. Unser Korrespondent Michael Watzke war das mit Infos. Kein Bundesland in Deutschland gibt mehr aus für russisches Öl und Gas als Bayern. Diese Abhängigkeit, würde man nun denken, müsste eigentlich zu besonderer Besorgnis bei der bayerischen Bevölkerung führen. Unser Reporter Heiner Kiesel war im Nordwesten Bayerns in Unterfranken auf dem Land unterwegs und hat erfahren, dass die Franken auf Energiekrise und Ängste recht pragmatisch reagieren.
In Schweinfurt, Würzburg, Bamberg hört man aus den Baumärkten, dass die elektrischen Heizlüfter und Radiatoren knapp werden. Das ist überall in Deutschland so. Auch wenn es gerade 30 Grad Celsius hat, keinem gefällt die Vorstellung, dass er im Winter frieren muss. Die Angst müsste in Bayern so gesehen am größten sein. Kein Bundesland gibt mehr für russisches Gas und Öl aus. Keines ist wirtschaftlich gesehen abhängiger von Putins Kalkül. Aber nicht überall im Freistaat gleichermaßen, sagt Thomas Benz. Der Energieexperte des unterfränkischen Landkreises Schweinfurt hat einen Plan vor sich, auf den er früher mit Skepsis geblickt hat. Die Gasleitungen für die 115.000 Bewohner. Bisher ein Dokument der Unterversorgung. Jetzt lächelt er.
Ja, das Wirtschaftsministerium in München hat mal gesagt, der Anteil russischen Erdgases in Bayern würde bei 90% liegen. Wir können das hier im Landkreis Schweinfurt so nicht feststellen. Wir müssen sagen, wir sind ein ländlicher Landkreis. Der Ausbau der Erdgasnetze ist im ländlichen Raum sowieso eher zurückhaltender. Und bei uns sieht es ungefähr so aus. Wir haben im Landkreis 115.000 Einwohner in 29 Gemeinden und wir haben ungefähr so 67.000 Einwohner oder knapp 60% der Kreisfläche vom Erdgasnetz erschlossen.
Bei Benz ist das Telefon trotzdem heiß gelaufen, als Russland die Ukraine angegriffen hat. Seit Mai hat das etwas nachgelassen.
Jetzt haben wir momentan so einen richtigen Push eigentlich, dass viele Menschen, die schon immer drüber nachgedacht haben, jetzt die Situation sehen, etwas tun zu müssen.
So ist das halt auf dem Land. Die Leute wissen sich zu helfen. Das haben sie schon bei der Photovoltaik gezeigt. Da ist die Abdeckung auch doppelt so hoch wie in der Stadt.
Das heißt, die Menschen waren eigentlich schon immer in der Überlegung, wie kann ich mich unabhängig machen. Einfach im ländlichen Raum sind die Wege weiter, die Kosten sind höher. Das heißt, man hat schon immer mehr darauf geachtet, sich selber zu helfen, ne, als vielleicht sich irgendwie ja alles bringen zu lassen, alles präsentieren zu lassen.
Benz stockt dann kurz. Ganz so rosig ist die Situation natürlich nicht. Da gibt es die Kommunen, deren Energielieferverträge bald auslaufen und die dann tüchtig drauflegen werden müssen. Und die Bürger, die sich eben keine energetische Sanierung leisten können. Die Oma mit der knappen Rente und auch auf dem Land gibt es Mietwohnungen.
Und das ist ein zweiter Aspekt, den wir neben der Aufbruchsstimmung auch beachten müssen, dass die ganze Energiekrise auch einen gewissen sozialen Sprengstoff gerade für solche Menschen dann bietet.
Wenn Gas, Öl, Wärmepumpen, die Heizlüfter knapp werden, was macht dann der Bürger in Bayern, wenn er nicht frieren will? Er geht in den Wald. Sofern er einen Kaminofen in der Stube stehen hat.
Der nächste Winter kommt bestimmt. Nee, wir wollen uns ein bisschen umstellen, wir wollen uns ein bisschen unabhängig machen von Öl.
Die Kundin in dem Kaminofenfachgeschäft in Zeil am Main, das liegt zwischen Schweinfurt und Bamberg, ist Ende 60. Sie steht vor einem hüfthohen Kasten aus Gusseisen, einer von 150 Kaminöfen im Laden. Eine schwere Wahl.
Wir müssen erst mal schauen, wir orientieren uns erst einmal.
Den Laden führt Alfred Pfab. Er und seine 15 Mitarbeitenden haben noch nie so viel wie in diesem Sommer gearbeitet. Noch nie so viel in so kurzer Zeit verkauft.
Diese heiße bis hitzige Nachfrage ist tatsächlich jetzt anders. Im Normalfall wäre jetzt Nebensaison und wir haben jetzt innerhalb von 3 Wochen eine geballte Nachfrage wie innerhalb von den 3 Hauptmonaten im Herbst.
Heizen mit Holz ist ein Drittel günstiger als mit Gas und halb so teuer wie mit Öl, rechnet er vor. Der Ofenhändler ärgert sich ein bisschen über die Feinstaubdiskussion, die das Umweltbundesamt und der BUND Naturschutz im letzten Winter losgetreten haben. Pfab zuckt mit den Schultern, als er zurück in sein Büro geht. Holz ist doch ein regenerativer Rohstoff, meint er. Und der Strom für die Wärmepumpen im Winter sei ja auch nicht gerade öko.
Das heimische Holz wird vor der Haustüre angebaut.
Das ältere Ehepaar ist inzwischen vor dem Kaminofen eines norwegischen Herstellers stehen geblieben. Der könnte es sein.
Wir müssen daheim noch ein wenig ausmessen und müssen noch mal drüber nachdenken.
Rund 3.000 Euro wollen sie ausgeben. Eine Menge Geld. Rentiert sich das?
Ja, das haben wir nicht so kalkuliert, sondern es geht mehr um die Unabhängigkeit. Dass man halt nicht jeden Preis bezahlen muss dann letztendlich. Das ist schon irgendwie der Punkt.
Heizen mit Holz, wie sich die Franken unabhängig vom Gasengpass machen wollen. Sie hörten einen Beitrag von Heiner Kiesel. Wie ist der Dresscode im Büro ein Thema, nicht nur bei Hitze? Bei Campus und Karriere erhalten Sie gleich einen kleinen Überblick über Gepflogenheiten in Italien, Frankreich und Japan. Und mit diesem Hinweis Ende Deutschland heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Claudia Hennen. Schön, dass Sie dabei waren. Wir hören uns morgen wieder.